Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Bildende Künstlerinnen oder Künstler brauchen Ausstellungen wie Musiker ihre Bühne. Ohne können sie kaum Relevanz entwickeln, keiner kann ihre Werke sehen und bewundern. In der Regel ist so eine Ausstellung natürlich irgendwann vorbei, wird abgebaut, aber es gibt auch Ausstellungen, die sind quasi für die Ewigkeit gemacht, wenn es zum Beispiel um Kirchenfenster geht. Die bleiben ja schließlich im Normalfall an Ort und Stelle. Und es gibt in der Geschichte der Kunst, auch der jüngeren Kunstgeschichte, zahllose Beispiele, dass berühmte Künstler diese Bühne bespielt haben, vor allem Marc Chagall. Der List berühmter Kirchenfensterkünstler wird jetzt ein neuer Name hinzugefügt, Olafur Eliasson. Und nach Greifswald, wo der Dom ein von Eliasson gestaltetes Fenster erhält, schauen wir in dieser Sendung. Und wir sprechen über einen Taufboom in der katholischen Kirche in Frankreich. Und dass es da einen Taufboom gibt, das ist auch in dem traditionell katholisch geprägten Land schon bemerkenswert, denn auch dort verliert die Kirche an Bedeutung. Der Dom St. Nikolai in Greifswald ist die Taufkirche eines der bekanntesten deutschen Maler überhaupt, nämlich Caspar David Friedrich. Dessen Geburtstag jährt sich in diesem Jahr ja zum 250. Mal. Und seine Werke sind Inspiration für die Neugestaltung des Ostfensters dieser Kirche, durchgeführt vom weltberühmten isländisch-dänischen Künstler Olafur Eliasson. Kirchenfenster wirken sich natürlich aus auf den Raum, allein schon durch die Veränderung jetzt des Lichts und der Farben. Kann man zum Beispiel im Kölner Dom ganz gut sehen und dem Fenster von Gerhard Richter dort, dass er so eine Art Farbteppich auf den Kirchenboden wirft, je nach Sonneneinfall. Und jetzt in diesem besonderen Fall hier in Greifswald wird der Raum zusätzlich mit einer technisch komplexen Konstruktion in das Lichtspiel einbezogen. An diesem Sonntag wird das Fenster und die dazugehörige Installation enthüllt. Und Susanne Lurweg und Sabine Oelze waren für uns vor Ort und die konnten bei ihrem Besuch die Farb- und Lichtwirkung des neuen Fensters zumindest schon mal erahnen.
Weiße Vorhänge verhüllen die Ostfenster des Doms St. Nikolai in Greifswald. Zaghaft schimmern die neuen roten, gelben und blauen Buntglasscheiben durch den Stoff. Schon jetzt tauchen sie das goldene Kreuz auf dem Altar in ein sonniges, warmes Licht. Pastor Tilman Bayrich von der evangelischen Domgemeinde kann es immer noch nicht fassen, dass es ihm gelungen ist, den international bekannten Künstler Olafur Eliasson ins kleine Greifswald zu holen.
Also wir waren natürlich begeistert und auch überrascht. Wir haben davon geträumt, das war sozusagen die Nummer eins, die wir angefragt haben. Und dann hat er sofort zugesagt.
Das war vor mehr als 5 Jahren. Obwohl Eliasson sofort zusagte, dauerte es einige Zeit, bis alle notwendigen Genehmigungen vorlagen, die Finanzierung geklärt war und die Gemeinde zugestimmt hatte. 2022 präsentierte Eliasson den endgültigen Entwurf, der sich am romantischen Farbspektrum Caspar David Friedrichs sowie an einigen seiner bekannten Werke orientiert.
In der Präsentation, die er von seinem Entwurf gemacht hat, da ist vor allen Dingen von Hüttens Grab die Rede. Da ist es ja auch am augenfälligsten, dieses Kirchenfenster, durch das so ein Sonnenaufgang fällt.
Hüttens Grab ist in mehrfacher Hinsicht ein Bezugspunkt. Caspar David Friedrich malte das Bild 1823. Es zeigt einen steinernen Sarkophag in einer gotischen Kirchenruine. Im Sarg liegt der Reichsritter Ulrich von Hütten, der in der Romantik als Befreier wiederentdeckt und gefeiert wurde. Das Licht, das in dem Gemälde durch die 3 gotischen Fensteröffnungen in der fiktiven Kirchenruine fällt, ist so intensiv, dass man meint, die Sonne gehe gleichzeitig auf und unter. Olafur Eliasson bezog aber auch noch Farbverläufe anderer Gemälde Friedrichs mit in den Entwurf ein, wie er in einem Videostatement erklärt.
Und ich war schon immer von der Friedrich sehr stark inspiriert. Deswegen habe ich mir natürlich besondere Freude an diesem Projekt gewidmet. Ich habe mir auch von ihm sehr stark inspirieren lassen in der Beglasung von diesen 3 Fenstern. Und zum Beispiel hat er in die Gemälden der Hafen von Greifswald, Hüttens Grab, die Klosterruine von Eubin oder der Träumer heißt es, glaube ich, hat er in der Himmel, in der Hintergrund, es gibt so Farbverläufe.
Von bräunlich bis leuchtend rot über orange, gelb und fast transparent bis hin zu blau changieren die Glasscheiben. So greift das neue Ostfenster die Farbpalette Caspar David Friedrichs auf und spielt darüber hinaus mit den Farben des Himmels und des Lichts.
Insbesondere habe ich natürlich mir sehr stark mit der Wahrnehmung von Natur auseinandergesetzt, mit Licht und Lichtphänomene und so. Und daher ist in meiner Arbeit ein ähnlicher Farbverlauf wie einige seiner Bilder. Und diesen Farbverlauf stellt vielleicht sogar eine Art von romantischer Himmel oder eine Wahrnehmung von der Licht von außen, könnte man sagen, dar.
Um diesen Eindruck zu verstärken, hat Eliasson 80 Spiegel über dem nachträglich eingebauten Binnenchor angebracht. Dieser Bereich umschließt das Chorgestühl und den Hauptaltar mit dem Kreuz. So trifft im Greifswalder Dom mittelalterliche auf neogotische Architektur. Eliasson lässt nun zu jeder Tageszeit ein anderes Licht einfallen. Licht soll gewissermaßen im Kirchenraum zu Farbe werden. Olafur Eliasson hat dafür eigens ein Sonnendiagramm angefertigt, um den Verlauf der Sonne zu bestimmten Uhrzeiten wie dem Gottesdienst zu berücksichtigen. Damit setzt der Künstler die Tradition Caspar David Friedrichs fort, der sich ebenfalls mit Lichtstimmung genauso wie mit den Veränderungen von Jahreszeiten künstlerisch auseinandergesetzt hat.
Ihm geht es ja auch darum, bei diesem Farbspektrum, das er dort jetzt in das Fenster gebaut hat, erlebbar zu machen, wie sich die Farbe verändert, je nachdem, wie die Sonne darauf fällt. Also beispielsweise die gelben Scheiben wirken natürlich grün vor einem blauen Himmel und gelb von einem weißen Himmel. Und das sieht man enorm. Also das Fenster ist ein völlig anderes, je nachdem, welche Tageszeit ist.
Der Dom St. Nikolai liegt nur einen Steinwurf vom Geburtshaus Caspar David Friedrichs entfernt. Die ganze Familie Friedrich war eng mit der Kirche verbunden. Der Vater stellte im Auftrag des Doms Seifen und Kerzen her. Ein Bruder fertigte nach Entwürfen des mit Caspar David Friedrich befreundeten Architekten Gottlieb Giese den Binnenchor.
Der ist erst eingebaut worden zur Zeit dieser Neogotik. Und dadurch gibt es Binnenchorfenster, die das Licht der Ostchorfenster sozusagen auffangen. Im Übrigen verdeckt dieser Binnenchor einen großen Teil des Ostchorfensters. Man hätte also nicht viel gewonnen, wenn man da irgendwelche Figuren oder Bilder in das Fenster baut, weil es eigentlich darum geht, welches Licht durch den Binnenchor am Ende fällt.
Die neuen Buntglasfenster ließ Olafur Eliasson in einer Manufaktur mundblasen. Das Spiel mit der Reflexion des Lichts ist technisch höchst aufwendig. Neben den 80 Spiegeln über dem Binnenchor installierte Eliasson auf dem gegenüberliegenden Hausdach außerdem einen beweglichen Umlenkspiegel, einen sogenannten Heliostaten.
Dieser Heliostat fängt das Sonnenlicht ein, auch wenn die Sonne schon im Süden und im Westen quasi um die Kirche herumgewandert ist, und wirft dieses dann vielleicht abendliche Sonnenlicht wieder zurück in das Fenster. Und der ist so programmiert, dass verschiedene Teile des Fensters dann ja immer nur ausleuchtet. Das ist ein sehr, sehr komplexes Lichtspiegel-Glas-Kunstwerk, was man wirklich unterschätzen würde, wenn man sagt, es geht nur darum, ein Kirchenfenster zu gestalten. Das ist wirklich im guten Eliasson-Sinne viel, viel mehr.
Es geht in der Tat um mehr als um den reinen Kunstgenuss. Es geht um eine Steigerung der Wahrnehmung. Denn auch das architektonische Umfeld, das Kirchengebäude, so hofft der Künstler, soll im Zusammenspiel mit dem Werk eine meditative Aura entfalten.
Also ich freue mich sehr über die Arbeit und diese Idee, dass es natürlich in einer Kirche auch eine gewisse kontemplative Möglichkeit ist. Man setzt sich ja dann in der Kirche und dann ist eben die Möglichkeit, sich selber seelisch nochmal so beobachten.
Olafur Eliassons Fenster für den Greifswalder Dom bieten so eine Chance im doppelten Sinn. Kunstinteressierte können Religion neu entdecken und Kirchgänger sehen die Kunst mit anderen Augen. Pastor Tilman Bayrich erhofft sich von den drei Fenstern auch eine Bereicherung für die Liturgie.
Das konzentriert natürlich auch und es hat eine ganz starke theologische Aussage. Das ist der Hintergrund des großen goldenen Kreuzes, was im Osten steht. Das ist auch so eine Friedrich-Idee, kann man sagen. Ein einzelstehendes Kreuz und dahinter dieser Sonnenaufgang, den Eliasson jetzt macht. Also das ist eine ganz große Chance für alle Gottesdienste, die wir feiern. Ich glaube, das wird auch viele Leute anziehen, weil man einfach beeindruckt ist, in so einem Raum einen Gottesdienst mitzuerleben.
Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson hat das Ostfenster im Greifswalder Dom gestaltet. An diesem Sonntag wird es enthüllt. Und meine Kolleginnen Susanne Lurweg und Sabine Oelze waren für uns vor Ort, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Üblicherweise werden in der römisch-katholischen Kirche und auch in den meisten anderen christlichen Kirchen natürlich Taufen bereits im Säuglingsalter durchgeführt. In Frankreich, das zwar ein durch und durch laizistischer Staat, aber eben katholisch stark geprägt ist, waren es zu Beginn der 60er Jahre noch fast 90% der Kinder, die getauft wurden. Nur der Bedeutungsverlust der christlichen Kirchen im Westen macht eben auch vor der römisch-katholischen Kirche in Frankreich nicht Halt. Die Zahl der Kindertaufen ist stark zurückgegangen. Und umso überraschender ist es, dass es offenbar bei den Taufen von jungen Erwachsenen und Jugendlichen derzeit einen auffälligen Anstieg gibt. Vor allem am vergangenen Osterwochenende gab es davon rund 12.000. Woher rührt dieser Boom? Susanne Krause hat sich die Zahlen genauer angeschaut und ist den Ursachen für den steilen Anstieg mal nachgegangen. Unter anderem in einer Kirche im Osten von Paris.
Ostersonntag in der Kirche Saint-Maurice de la Boissière. Das bescheidene Gotteshaus aus Backstein steht in Montreuil, traditioneller Arbeitervorort im Osten von Paris. Das Viertel ist geprägt von hohen Plattenbauten. Im sorgfältig renovierten Kircheninneren ist kein Platz mehr frei. Die meisten Gläubigen sind Zuwanderer aus aller Herren Länder, darunter viele aus Subsahara-Staaten. Alice Genier-Campney stammt aus Kamerun und ist mit Mann und Kindern zum Gottesdienst gekommen.
De Pâques.
Bei dieser Ostermesse lasse ich meine drei Jüngsten taufen. Joé ist 12 Jahre alt, Timoé 6 und Nesthäkchen Izzy 5. Das ist mir sehr wichtig. Ich selbst wurde als Baby getauft. Meine Mutter ist sehr gläubig und Gott sei gedankt, meine Kinder schlagen auch den richtigen Weg ein. Wir bemühen uns, Gottes Lehren zu folgen.
Mit meinen Kindern zu suivre ce chemin, d'essayer de marcher. Selon la volonté de Dieu.
Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils.
Fast wie am Fließband organisiert Pfarrer Jean-Baptiste Triet die Zeremonie. 14 junge Täuflinge stehen Schlange, mehr denn je. Der Gottesdienst am Vorabend war der Erwachsenentaufe gewidmet.
Letztes Jahr habe ich einer einzigen erwachsenen Person das Taufsakrament gespendet. Gestern waren es 5. Und während der Fastenzeit habe ich Anfragen von 4 weiteren Erwachsenen erhalten. Oft ist es so, dass jemand Bekannte hat, die unserer Pfarrgemeinde angehören und sie dann ausfragt. Manche machen auch unsere Aktivitäten in der Karwoche neugierig. Da entdecken sie, was es heißt, Christ zu sein und wollen dazugehören.
Am meisten erstaunt hat den Pfarrer das Alter derer, die nun um eine Taufe bitten.
Bislang waren dies zumeist Leute in der Lebensmitte, um die 40, 50. Nun aber sind es junge Leute, zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie scheinen auf der Suche. Vorgestern rief mich ein junger Mann an und sagte, meine Großmutter ist regelmäßig im Gottesdienst. Sie gab mir ihre Telefonnummer. Ich möchte wissen, wie das abläuft, um sich taufen zu lassen. Auf meine Frage sagte der Anrufer, er sei 20 Jahre alt.
Die Pfarrgemeinde in Montreuil ist keineswegs eine Ausnahme. Das bestätigen die Ergebnisse der jüngsten Erhebung der katholischen Bischofskonferenz zur Erwachsenentaufe. Mehr als 3/4 aller diesjährigen Täuflinge sind jünger als 40 Jahre. 36% entstammen der Altersgruppe 18 bis 25. Ein steiler Anstieg. Plus 150% innerhalb von 5 Jahren. Jeder Vierte, der sich nun zu Ostern taufen ließ, hatte vorher keinen Bezug zur Religion. Selbst die Zahl der vom Islam zum Katholizismus Konvertierten steigt von 3% auf 5. Die frisch Getauften stammen vor allem aus dem Arbeiter- und Angestelltenmilieu. Nicht nur in den Städten, sondern neuerdings auch wieder im ländlichen Raum. Die katholische Tageszeitung La Croix spricht von einem katholischen Frühling. In einem Videoclip der Bischofskonferenz strahlt Monseigneur Olivier Le Borgne, Präsident des Katecheserats, über das ganze Gesicht.
Wir sind hoch erfreut, denn die Zahl der Erwachsenentaufen ist 1/3 höher als im Vorjahr. Die Täuflinge haben viele Gründe für ihre Entscheidung. Freunde, die sie zu Gott brachten, erschütternde Ereignisse in ihrem Leben. Sie finden auch auf ungeahnten Wegen zu uns, nach einer Heilserfahrung, einem Erlebnis, bei dem sie Gott spürten. Sie haben sich in den sozialen Medien schlau gemacht und kommen voller Elan zu uns.
Die Taufen in diesem Jahr wiegen zwar nicht die Kirchenaustritte auf, doch dass es einen Boom gibt, ist unbestritten. Warum Erwachsene sich heute der katholischen Kirche zuwenden, hat Philippe Portier untersucht, einer der bekanntesten Religionssoziologen im Land.
In unserer Gesellschaft, in der es immer mehr an Bezugspunkten mangelt, der Alltag zunehmend zu einer Herausforderung wird, bietet die Kirche insbesondere jungen Menschen eine Art normatives Fundament, die Möglichkeit, in einer unsicher wirkenden Gesellschaft Rückhalt zu finden.
Zudem böte eine religiöse Gemeinschaft mehr Brüderlichkeit als zumeist sonst im Alltag. Vor allem in Frankreichs Vorstädten ist heute der Islam sehr präsent. Junge Muslime gelten als mit ihrer Religion sehr verbunden. Das zu sehen, erstaune manchen Teenager mit christlichen Wurzeln und führe teils zu dessen Rückbesinnung auf den Katholizismus. In gewissem Sinne ein überraschendes Comeback, denn über lange Jahre hinweg sorgte die katholische Kirche im Land regelmäßig mit Fällen sexuellen Missbrauchs für negative Schlagzeilen. Zu einer Kehrtwende kam es im Oktober 2021. Da veröffentlichte eine unabhängige Expertenkommission einen sehr umfassenden Bericht zum Thema. Seither ist Wiedergutmachung ein Top-Thema in Frankreichs Kirche. Mit gewissem Erfolg, sagt Philippe Portier, der damaligen Untersuchungskommission als Experte angehörte.
Die Krise rund um die sexuellen Missbrauchsfälle hat die Kirche, solange sie nicht ihre Schuld eingestand, sehr geschwächt. Dann aber zeigte die Aufarbeitung durch Untersuchungskommission und Wiedergutmachungseinrichtungen, die Kirche stellt sich ihrer Verantwortung. Ich habe kürzlich mit einem Bischof gesprochen. Auch er sagte, diese Aufklärungsarbeit habe nicht nur den Opfern geholfen, sondern auch der Kirche Gelegenheit geboten, die Idee zu verbreiten, dass sie imstande sei, sich betreffs dieses sehr heiklen und schwierigen Themas zu reformieren. Mir scheint, das trug dazu bei, dass Frankreichs katholische Kirche nun neuen Zulauf von Täuflingen verzeichnet.
Ein auffälliger Anstieg bei den Taufen von jungen Erwachsenen und Jugendlichen in der römisch-katholischen Kirche in Frankreich. Den Ursachen dafür ist Susanne Krause nachgegangen. Viele Erwachsene lassen sich derzeit also in der römisch-katholischen Kirche in Frankreich taufen, haben wir gerade gehört. Insgesamt ist und bleibt aber die Taufe im Kindesalter die Regel in der römisch-katholischen Kirche. Und in der Regel folgt die Erstkommunion dann erst im Grundschulalter. Das ist ja etwa in den Ostkirchen anders. Und in diesen Wochen werden wieder zahlreiche Kinder die Erstkommunion feiern. Die meisten traditionell am Weißen Sonntag, so heißt der erste Sonntag nach Ostern. Also jetzt der kommende Sonntag. Und ebenso ist es Tradition, dass die Kinder vor ihrer Erstkommunion das erste Mal beichten. Aber daran gibt es seit einiger Zeit Kritik. Michael Hollenbach hat darüber gesprochen, unter anderem mit einem, dem diese Erstbeichte kurz bevorsteht.
Justus Benne ist 9 Jahre alt und wird demnächst zum ersten Mal zur Kommunion gehen.
Für mich bedeutet es sehr viel. Damit gehe ich ja nochmal so richtig halt in die Gemeinde ein.
Er wird zum ersten Mal die Hostie zu sich nehmen, nach katholischer Glaubenslehre der Leib Christi. Und er wird vorher zum ersten Mal beichten.
Bei der Beichte geht es darum, dass man halt seine Sünden sozusagen an Gott weitergibt.
Und was sind für ihn Sünden?
Sachen, die man gemacht hat, die vielleicht nicht okay waren.
Die Kinderbeichte ist schon länger umstritten. Einer ihrer Kritiker, der Psychiater Harald Dressing. Er hat die 2018 veröffentlichte sogenannte MHG-Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche geleitet. Dressing bezweifelt, ob Drittklässler Themen wie Schuld, Sünde und Versöhnung erfassen könnten. Dem hält Simon Benne, der Vater von Justus, entgegen.
Ich glaube, dass tatsächlich auch Kinder mit 9 Jahren schon verstehen können, dass man etwas gemacht hat, womit man selbst nicht im Reinen ist und dass man das dann wieder abgeben kann und dass man so im theologischen Sinne seine Sünden wieder von sich geben kann.
Bettina Teipel ist Gemeindereferentin in Laatzen bei Hannover. Sie begleitet seit Jahren Kinder bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion.
Es ist im Menschen grundgelegt, dass der Mensch weiß, ich handle jetzt richtig oder ich handle falsch. Und auch Kinder haben das. Das ist mir immer wieder deutlich geworden. Nicht umsonst ist es so, dass die Kinder in der Regel nach diesem Gespräch ganz erleichtert wiederkommen. Manche hüpfen sogar über den Kirchplatz und sagen, können wir morgen wieder beichten, weil es befreit.
Für den Priester, den Beichtvater, gilt das absolute Beichtgeheimnis. Vater Simon Benne.
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn die Kinder einen Ansprechpartner haben, von dem sie wissen, dass er hundertprozentig verschwiegen sein muss, dass er es auch den Eltern nicht weiter sagt, sondern dass der halt wirklich eine Vertrauensperson ist. Das ist, glaube ich, das, was wirklich zählt.
Im katholischen Verständnis tritt man bei der Beichte nicht nur dem Priester gegenüber, erläutert der katholische Kulturhistoriker Hubertus Lutherbach.
Im Hintergrund steht der Gedanke, dass das, was jemand der oder die beichtet, in der Beichte zum Ausdruck bringt, ja eigentlich nicht dem Priester gilt, sondern der ist nichts als der Vermittler, sondern es ist eigentlich ein Geheimnis, was also Gott anvertraut wird. Der Priester ist in dieser Hinsicht nur der Mittler.
Die Beichte oder wie es in der katholischen Kirche heute heißt, das Sakrament der Versöhnung steht und fällt mit der Person des Pfarrers, meint der Kölner Psychotherapeut Andreas Steiner.
Nicht jeder Priester strahlt auch Vertrauenswürdigkeit aus. Und wenn man dann gezwungen wird, jemanden, wo man sowieso den Eindruck hat, was ist denn das für einer, den man ja auch persönlich gar nicht so richtig kennt, ist das eine komische Sache. Also es setzt schon sehr viel verordnetes Vertrauen voraus.
Vertrauen, das auch missbraucht werden kann. Kulturhistoriker Hubertus Lutherbach, Jahrgang 1961, spricht über die Erfahrungen, die viele Generationen mit der Kinderbeichte gemacht haben.
Es ist nicht so gewesen, dass der Priester das einfach angehört hat, sondern er hat oftmals geurteilt, bewertet, vielleicht sogar diffamiert. Jedenfalls so, dass viele Menschen davon traumatisiert worden sind. Insofern ist dieses Sakrament keinesfalls mehr unschuldig. Und das wird seinen gehörigen Teil dazu beitragen, dass viele Menschen da heute Abstand nehmen.
Die Beichte ist und bleibt im Katholizismus eines der 7 Sakramente. Und darin könnte für gläubige Katholikinnen und Katholiken eine Krux liegen, meint der Münsteraner Theologieprofessor Michael Seewald. Er hat grundsätzliche Anfragen an die Beichte.
Ich glaube, das Problem ist, was bedeutet es für die Menschen, die Vergebung im dogmatisch-sakramentalen Sinne nur dadurch erlangen können, dass sie einen Priester aufsuchen, dem sie äußerst private und intime Dinge erzählen.
Ob die erste Beichte für 8- und 9-Jährige im Kommunionskurs Pflicht sein sollte, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder kontrovers diskutiert, erinnert sich die Gemeindereferentin Martina Teipel.
Es war früher noch mal ganz klar, ohne Erstbeichte geht auch gar nichts. Das hat sich sehr gewandelt. Es war eine Zeit lang sogar so, dass mal Kommunionkurse ohne direkt Beichte vorher stattgefunden hat und dass man gesagt hat, also man würde die Beichte anbieten für die, die es hinterher dann noch machen wollen. Da ist man aber auch inzwischen wieder von abgerückt und jetzt ist es eigentlich so, dass wir das Thema Beichte, Versöhnung mehr in den Fokus wieder nehmen. Es ist schon ein wichtiger Punkt.
Aber eher als eine Art offenes Gespräch. Ohne Druck und Zwang im dunklen Beichtstuhl.
Das ist vorbei eigentlich. Und zumal wir gerade seit den Missbrauchsskandalen in der Kirche großen Wert darauf legen, nicht mehr in den kleinen Beichtstühlen Einzelgespräche zu haben.
Dennoch gäbe es nach wie vor Kritik mancher Eltern.
Eltern sagen das auch. Warum muss das sein? Finden wir gar nicht mehr angemessen in der heutigen Zeit. Das passiert auch oft. Und ich glaube, das passiert meistens deswegen, weil viele Eltern Erfahrungen mitbringen, die für sie schlecht waren. Und dieses allerdings auf das Kind leicht projizieren.
Doch letztlich gehe in ihrer Gemeinde St. Oliver doch jedes Kommunionkind zur Beichte. Der Münsteraner Theologieprofessor Michael Seewald bleibt skeptisch. Er wünscht sich absolute Freiwilligkeit.
Ich halte diese Verpflichtung für hochproblematisch. Und wäre dafür, dass das in der Sakramentenpastoral einfach flächendeckend auch verändert wird. Diejenigen, die die Möglichkeit haben möchten zu beichten, sollen das natürlich tun können. Aber jemanden zur Beichte zu verpflichten, widerspricht im Prinzip auch der Rationalität dieses Sakramentes.
Kritik an der ersten Beichte für Grundschulkinder vor der Erstkommunion in der römisch-katholischen Kirche. Dazu hat Michael Hollenbach Stimmen gesammelt. Und das war Tag für Tag für heute. Luisa Mayer hatte die Redaktion. Nach den Nachrichten gibt es hier die Sendung Lebenszeit. Und das Thema dort, ob Babyboomer oder Generation Z, hat jede Generation tatsächlich ihre eigenen Werte. Und Ihre Meinung zu diesem Thema, die können Sie wie immer loswerden unter der Hörernummer 00 800 4464 4464 oder per Mail direkt ins Studio lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.